Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review, der 13, was wir gerade gar nicht besprochen haben, aber es ist die die unglücksbringende 13, was wir haben, mit der gar nicht unglückbringenden, sondern ganz wunderbaren Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel. Und das Kompliment muss ich jetzt, also was heißt muss, ich gebe mich gerne zurück.
Oh, danke schön. Danke.
Obwohl, wir wollten eigentlich heute den Podcast so auf Spanisch anfangen, ne? Aber da haben wir bei DeepLink geguckt, wie das mit dem Spanisch ist. Und da haben wir gesagt, bevor wir da irgendwas Spanisches sagen unwissentlich, dann treten wir die Leute auf den Füßen.
Ja, besser nicht.
Obwohl, ich hätte mal ein Projekt in Barcelona gehabt und dann haben die mich immer mit Hola und Buenos Dias begrüßt.
Oh, das ist schön, ja.
Ja, also Hola.
Hola. Ja, die Folge 13 und es ist schon wieder gefühlt nur wenige Tage her, dass wir die letzte Folge veröffentlicht und aufgenommen haben. Aber wir haben richtig viele Themen heute wieder, ne?
Ja, also wir grooven uns in einen 2-Wochen-Rhythmus ein und meine Logopädin freut sich. Ich hatte heute Logopädie gehabt und sie hat sich über die Folge gefreut.
Das ist schön. Also auch hier wieder ein schöner Gruß, ne? Schön weiterarbeiten. Wir brauchen die Stimme von der Sandra und wenn wir irgendwann wöchentliche Releases haben. Und
genau, ja. Täglich.
Oh Gott. Minuten. Das Aufnehmen ist ja immer easy. Also wir haben jetzt wieder eine Stunde Vorgespräch so hinter uns. Und
wie in den guten alten Zeiten.
Ja, genau. Wir kommen wieder so in den Flow. Und das Trello-Board wird immer leerer. Also ich hoffe, wir brauchen bald wieder Themen.
Obwohl, ja. Dein Ninja-Move in Discord hat ja nichts gebracht.
Ja, da muss ich sagen, obwohl die Discord-Community jetzt nochmal gewachsen ist, also es sind noch ein paar Leute dazugekommen, und den Link zum Discord, den findet ihr in den Shownotes, hat es noch nichts gebracht, noch mehr Themen zu sammeln. Also vielleicht frage ich nächstes Mal wieder bei Twitter, das scheint erfolgsversprechender zu sein.
Aber ich war auch fleißig gewesen, ich habe nämlich jetzt mich über Tastaturen ein paar Links gesammelt und ich habe auch jetzt in einen Vortrag über Tastaturen mal rausgesucht, da nehme ich jetzt vor, mal nächsten Tagen mal reinzuhören. Und ja, vielleicht wird das auch mit den Hörerwunsch-Tastatur auch langsam mal. Also hier merken wir im Hintergrund, das Becken ist am Rodeln, um diesen Hörerwunsch zu erfüllen.
Ja, da musst du dir ja jetzt anscheinend eine Keychron wieder kaufen. Das sind doch so ganz, ich weiß nicht, ob die hip sind, aber die bringen andauernd neue Tastaturen raus.
Ja, aber ich bin mit meiner Sharkoon eigentlich ganz zufrieden.
Ja, mir fällt nur mal auf, ich muss dann vorsichtig tippen. Ich sehe das nämlich immer, wenn ich den Podcast schneide. Wenn wir tippen, einer von uns beiden, muss ich immer an der Spur ein bisschen was machen. Also manchmal lasse ich es auch drin, aber meistens wird da jedes Störgeräusch rausgeholt.
Also ja gut, aber dann merkt man halt, dass wir hier dass zumindest bei den mechanischen Tastaturen schon mal angekommen sind.
Und ja, witzigerweise, seitdem ich auf der Arbeit Linux nutze ich andauernd wieder
deine elektrische Schreibmaschine, ja.
Genau. Und meine mechanische Zahnbürste. Ja, nee, genau. Also meine mechanische Tastatur. Auch richtig gerne. Irgendwie ist da der Flow so langsam reingekommen. Das funktioniert. Aber heute ist noch nicht die Tastaturenfolge. Aber wir nähern uns. Ich merke das.
Die Folien wurden von der Frostcon veröffentlicht und habe ich da mal reingeschaut. Also das ist ja, also ein ganz neues Feld wurde mir dann eröffnet. Und also am Geist, also ich spoilere jetzt mal ein bisschen. Also auf der Einführungsfolie fand ich schon cool, warum man sich mit mechanischen Tastaturen sich beschäftigen soll. Erstmal so seriöse Argumente und ganz zum Schluss, weil man es kann. Das fand ich sehr sympathisch. Und da habe ich auch.
Ja.
Und dann habe ich auf YouTube mal geguckt und das ist auch online, aber das hatte ich noch keine Zeit, mir das anzuschauen. Ja, ich weiß, in meiner Rentnersimulation ist das so mit Zeit so eine Sache.
Aber du musst mir den Link auch mal schicken, dann kann ich mich auch vorbereiten.
Ich muss dir keinen schicken, da habe ich alles schön dokumentiert in der Karte.
Stimmt ja. Und damit kommen wir schon zum ersten Thema. Wir haben einen großen Fehler gemacht.
Naja, ob das ein Fehler ist, weiß ich noch nicht. Aber das ist halt immer so, wenn du... Hör mal, der Mensch ist so halt so, alles Neue hast du. Das ist so in der IT doch genauso.
Also eigentlich bist du ja schuld, das weißt du, ne?
Du hast mich motiviert und ich habe einfach gemacht.
Ja, die Sandra hat mir nämlich irgendwann dann in der Sandra-App einen Link geschickt und gesagt, schau mal, hier hast du Zugriff auf meine Nextcloud. Ja, da ist jetzt mal so ein mit Deck, so heißt das tolle, der Trello-Ersatz, der Open-Source-Trello-Ersatz und das kannst du ja mal ausprobieren. Und dann waren da zwei Projekte, persönlich und ready for review. Und persönlich habe ich, glaube ich, noch gar nichts drin gemacht. Doch, da sind noch Beispielaufgaben drin. Aber ready for review habe ich dann einfach mal spontan Trello rüber migriert.
Oh ja, ich habe es nicht mal mitbekommen.
Und jetzt haben wir heute schon mal bei der Vorbesprechung gemerkt, also es geht um Deck für Nextcloud. Ich weiß nicht, ob es Deck als Standalone gibt. Ich glaube nicht. Das ist halt quasi
Nee, ich glaube,
ein.
das ist ein wirklich Nextcloud-Plugin.
Genau, ist ein Plugin, das kannst du dir klicken. Das kostet, glaube ich, da nichts. Das kriegst du dann einfach dazu holen.
Genau, die Android-App kostet irgendwie 2,99, also weniger als ein Bier. Und das, ja, das, ich habe es nämlich aber auf dem Smartphone und mich, aber ja, das ist halt, ja, das kostet schon mal, aber das Plugin für die Nextcloud-Instanz selber ist kostenlos.
Die iOS-App kostet nichts. Witzigerweise. Das ist das Einzige, wo ich das so rumkenne. Aber ja. Also es geht um Deck und naja, es ist halt. Es hat Potenzial. Sagen wir es mal so.
Ja, der Daniel ist nicht so begeistert und ich bin auch eher so, ja, vielleicht muss man sich noch an das Tool gewöhnen und ja, und dann in ein paar, zwei, drei Wochen schimpfen wir nicht mehr. Aber ich habe den Daniel gesagt, wir geben dem Tool erstmal ein paar Folgen und wenn nicht, dann müssen wir auf das nächste Tooling migrieren. Aber zurück migrieren auf Trello wolltest du jetzt nicht.
Ich weiß nicht, ich bin da so offen. Also, vielleicht sollten wir erstmal sagen, was nicht so gut ist, ist eigentlich eine Sache nur, muss ich sagen. Und zwar dieser Sync, wenn zwei Leute gleichzeitig gerade im Board sind. Der ist, glaube ich, gar nicht gegeben.
Ja, das lief bei Trello um einiges besser. Aber vielleicht
Genau.
müssen wir in guter Open Source Manier einfach mal ein Issue setzen, aufmachen.
Ja, das Gespräch hatten wir ja heute schon einmal. Dann bin ich da in das GitHub-Projekt gekommen und es hat mich nicht so motiviert. Also, das ist bestimmt ein total tolles Projekt.
Ja, und der hat gesagt, ii, PHP. Ich so, ja, Nextcloud ist doch alles PHP, da kannst du so, und dann, ii,
Ja,
Vue. Ich so, oh.
ja, und vor allem View 2, ich muss gerade, das ist ja schon alt.
Du machst dir keine Freunde jetzt, echt.
Ja,
Ja,
ich kann ja.
aber der Daniel hat jetzt ein Weihnachtsprojekt, der will das Deck nochmal in React nochmal neu programmieren.
Oder keine Ahnung was. Oder
Ach,
mal
jetzt, ja,
schauen.
guck mal, jetzt bist du aber, also vorhin da meintest du noch React, mindestens.
Ich muss ja erstmal das Rust-Backend schreiben. Ja.
Oh Gott.
Und
Nein,
dann brauche ich irgendwie ein hippes Framework
ja,
dafür.
aber das ist, da muss ich den Daniel recht geben, dass das mit den Sync, das ist echt ärgerlich. Also, oder wir haben uns einfach auf dieses Trello-Feature uns einfach mal zu sehr dran gewöhnt. Das kann natürlich auch sein, dass wir es gewohnt sind, dass die Karten halt sofort sich updaten bei den anderen.
Ja, wahrscheinlich. Also das ist noch ein bisschen, ja.
Ah, wird schon, wird schon.
Genau, also wir sind da jetzt erstmal drin, wir evaluieren das weiter und
Oder
ja, ist
evaluieren
eigentlich
wir,
ganz
nutzen es
praktisch.
einfach mal, genau.
Ja, das ist ja genau, einfach ist ja der beste Test. Und in dem
Genau.
Rahmen wäre ich ja fast Nextcloud-Nutzer geworden.
Hast du
Ja.
jetzt doch keine eigene Nextcloud-Instanz installiert?
Doch, ich habe ja bei hosting.de die kostenlose gezogen.
Okay.
Und ich fand jetzt Hosting.de auch von den Preisen und so alles super und gut. Ich habe auch in dem Rahmen meiner Dropbox endlich Goodbye gesagt, alles rausgezogen, leer gemacht, wird nicht mehr verwendet. Aber ich bin halt so ein Apple-Jünger, ne? Und das, mir reicht die iCloud, habe ich einfach gemerkt. Und da ist alles drin, was ich will. Und ich bin an die Apps gewöhnt und das klappt super gut. Und ja, das möchte ich jetzt eigentlich so ein bisschen so weiterverfolgen und
Ja, oder und dann aber dann wäre es aber sinnvoll, wenn du Nextcloud dann komplett lässt und dann wirklich alles auf iCloud
habe ich ja
um
schon. Also
also
ich habe das so, also das wäre jetzt eher so, wir haben ja auch überlegt, wollen wir jetzt irgendwie Nextcloud nehmen für so Dateien, aber wenn du da einmal in diesem Gefängnis drin bist, ne,
ja, ich
das
kenne
ist
das.
so, das ist halt leider, wenn du ein Mac nutzt, sehr gut integriert. Also das
Ja.
fängt schon an mit der Erinnerungen-App. die man über Siri füttern kann mit der Einkaufsliste. Ne? Und da gewöhne ich mich, also ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt, dass ich Siri einfach sagt, dass irgendwas eingekauft werden soll. Und dann steht es auf so einer Erinnerungenliste. Und wenn ich einkaufen bin, kann ich die Liste halt einfach abarbeiten.
Na,
Das
okay.
kann man auch mit Papier, haben wir, glaube ich, schon mal drüber
Ja, genau.
gesprochen,
Also ich wollte gerade
aber.
sagen, also ich habe voll das Killer-App zu Hause dafür. Nämlich Papier und Stift auf der Theke. Und dann, wenn was fehlt, dann wird das aufgeschrieben.
Ja, das stimmt natürlich. Aber das ist halt, wenn du dich an so einem Flow gewöhnt hast oder so,
Ja,
dann,
das so, ja, ich
ja.
weiß, dass es halt, wenn das böse Zeug einmal im Haus ist, dann ist es vorbei.
Das stimmt. Und da ist es, da hat Apple hier schon gewonnen. Ja,
Ja,
und,
ich muss mich aber auch immer regelmäßig als ITler rechtfertigen, wo wir kein Smart Home haben oder kein Alexa oder kein Siri oder wie die alle heißen.
also ich finde jetzt so Siri alleine ganz praktisch, weil du halt mal Musik starten. Also wir machen, also ich nutze das jetzt nicht intensiv, ne? Da wird mal Licht aus oder angeschaltet, da wird mal Musik gestartet und ja, mehr macht das eigentlich nicht. Und ich glaube, das Smarteste an Home-Automatisierung, das ich hier habe, ist, dass meine Kaffeemaschine gegen 22 Uhr abgeschaltet wird, zusammen mit dem Teekocher. Und morgens um 5 vor 6, wenn ich ungefähr da stehe, angeschaltet wird.
Okay, also das machen wir alles noch irgendwie manuell bzw. zeitgesteuert.
Ja, ist im Endeffekt auch eine Zeitsteuerung, ne? Ist halt jetzt
Ja.
nur über eine App gemacht. Das ist jetzt auch irgendwie, also ich weiß nicht, ich brauche, also Smart Home brauche ich auch nicht dringend, aber bei so ein paar Sachen ist ganz nett und man, also an Siri habe ich mich gewöhnt. Das klappt schon ganz gut.
Ja, also
Ja.
ja, gut. Mir ist das irgendwie suspekt. Vielleicht ist es aber auch, ist es eine Berufskrankheit. Das kann natürlich auch sein, dass man, wenn man zu viel weiß, halt den ganzen Dingern halt nicht so vertraut.
Das
Aber
stimmt.
ich meine, ich habe ja auch kein WhatsApp oder kein Facebook-Account, deswegen vielleicht bin ich da auch ein bisschen speziell.
Ja, Facebook habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr, ne? Und fehlt auch ehrlicherweise gar nicht. Also ich habe jetzt noch nicht einmal das gehabt, dass da irgendwie irgendeine Information, dass ich irgendwas haben wollte. Und nee, das geht. Aber ansonsten, um nochmal zu Deck und Nextcloud zu kommen, Nextcloud finde ich sonst cool. Also wenn ihr so eine Lösung sucht und ich finde, dass bei hosting.de, dafür kriegen wir übrigens kein Geld, das sage ich alles freiwillig, das Angebot auch mal mit so einer kostenlosen Instanz zu starten, fand ich oder finde ich immer noch ziemlich cool, weil du wirklich so, du kannst das alles mal einrichten lassen und bei dir lokal einbinden und gucken, ob das so mit deinem Workflow passt. Und wenn
Genau.
es das tut, klappt das schon mal, ist das schon mal eine feine Sache. Und das muss ich auch sagen. Ich habe die Nextcloud-App auf dem iPhone installiert und das wird auch sofort im Betriebssystem als Quelle für Dateien erkannt. Das war
Das muss
schon
ich sagen,
cool.
ja. Man soll bei der ganzen Sache aber nicht verschweigen. Also ich habe ja Nextcloud in mehreren Varianten schon mal ausprobiert. Und die Hosting-D, das ist halt as a Service. Das heißt, alle Plugins hat man dann nicht zur Verfügung, sondern muss man halt, weil aber das ist ja auch logisch, ne? Die müssen es halt auch warten. Das heißt, sie gucken, dass da halt das auch als reibungslos funktioniert. Und dann, wenn halt nicht alle Apps oder alle Plugins für Nextcloud unterstützt, aber die gängigsten werden dann unterstützt. Und wenn man halt alles mögliche, so die volle Bandbreite von Nextcloud haben möchte, dann ist man gezwungen, das selber zu hosten. Aber da würde ich auch sowas wie vielleicht so einen kleinen Server anfangen bei Hessner oder den anderen Providern, die es halt so gibt. Also da muss man auch nicht unbedingt jetzt was für einen fetten Root-Server an der Stelle kaufen. Also das ist halt nur wichtig, dass es halt PHP halt weiter funktioniert. Oder ich war vorher bei Manitou, da habe ich so einen Webserver halt, wo nur PHP drauf war mit einer SQL-Datenbank. Und da, also MySQL war, glaube ich, oder MariaDB. Und das lief auch wunderbar. Da musste man sich aber um die Nextcloud halt Instanz dann selber kümmern. Aber hatte aber dann halt einen Vorteil, dass man die komplette Bandbreite an Plugins nutzen konnte.
Ja, aber braucht man denn diese Plugins? Also ist das wirklich, fehlt dir da was oder würdest du
Also
sagen,
nein, bei Hosting.de fehlt mir nichts. Also ich habe halt Deck, dann, also so, wo ich das Deck ist, ist nur bei Rede for Review nutze. Privat bin ich dann auch auf Trello, weil ich ja war, das letzte war jetzt Faulheit, weil ich noch nicht migriert habe. Ich nutze noch das File-Sharing, Kalender und die Kontakt-App. Und das sind die, und das bringt mir halt, Hosting.de bringt mir mit. Da ist in der Hosting.de-Instanz ist sogar noch so ein Open Office, also so ein Google Doc-Ersatz, das ist auch mit drin, wenn ihr das braucht. Also deswegen, ist es schon, also für mich privat, lohnt sich das schon. Bei der Cyberland haben wir auch eine eigene Nextcloud-Instanz laufen, um zu kollaborieren. Da war nämlich die Idee, ob man halt eine Geld halt Google in den Rachen wirft für den Workspace oder sowas. Da habe ich dann gesagt, ob wir nicht das Geld nicht lieber eine Nextcloud als Service nehmen. Aber da hieß es halt, da wollte man halt die Flexibilität haben. Und da läuft das jetzt auf einer kleinen VM, wo wir die Nextcloud selber hosten. Und da war das ganz cool, weil wir dann solche Sachen nutzen konnten wie Poll, also Polling für Umfragen selber zu machen. Und das hätte ich zum Beispiel mit Hosting.de gar nicht machen können. Also
Ach so, ja gut, da
man.
muss man halt mal durch die Plugins
Ja,
durchgehen, ne?
genau. Also meine Empfehlung wäre halt, mal durch die Plugin-Liste gehen und gucken, was man wirklich braucht. Und dann sich die Frage stellen, bin ich bereit, halt da selber das zu pflegen? Aber wenn man jetzt wirklich nur so als Kalender, File-Sharing-Ersatz oder Kontakte, Verwaltung benutzen möchte, dann läuft das mit der Hosting.de schon super.
Glaube ich auch. Also da muss ich sagen, also ich hätte jetzt empfohlen, wenn man damit noch keine Ahnung hat, worauf man sich da einlässt, das kostenlose Paket mal klicken und dann mal ein bisschen mit
Ja,
rumspielen. Und wenn
das
man
ist auf
merkt,
jeden Fall.
okay,
Das ist auf jeden Fall.
dann kann man immer noch gucken, was man braucht. Und ja.
Ja gut, meine Evolutionsstufe ist ja anders. Ich war ja vom eigenen Server im Keller, Hosting, dann noch nach Manitou, wo ich den Webserver halt hatte. Und jetzt bin ich komplett auf den Service halt umgestiegen und bin damit auch glücklich.
Ja, das klingt gut. Ja, womit man nicht immer glücklich ist, ist unser erstes heutiges Thema. Wir haben ein Follow-up zur letzten Folge.
Genau.
Und ich habe es ehrlicherweise gar nicht mehr so präsent gehabt, dass wir drüber gesprochen haben, aber wir haben drüber gesprochen.
Sonst hätte man nicht nachgefragt. Ich glaube, das habe ich auch nur im Nebensatz erwähnt. Und ich glaube, das Thema war gewesen mit den Feature Branches, wo ich gesagt hatte, ja, eigentlich brauchen wir, also ich entwickle gerne ohne Feature Branches, weil man sich dann CI/CD halt, die Pipeline halt einfach stricken kann und habe da Alternativen unter einem Feature Toggle genannt, wo ich dann auch gleich im Nebensatz gesagt habe, naja, auch nicht so mein Lieblingsfeature, aber das liegt ja nicht an der Technik oder am Pattern, sondern halt, was aber daraus gemacht wird. Und der Twitter-User, wo habe ich denn jetzt hier? Moment, Kobe. Ich hoffe, das wird so richtig ausgesprochen. Der fragte bei Twitter nochmal nach, was aus meiner Sicht die Nachteile von Feature-Toggles ist. Und ich hätte auch fleißig bei Twitter geantwortet, aber vielleicht interessiert das auch noch andere Zuhörer. Also ich habe da halt, also das ist natürlich wieder meine Bubble, ne? Also das ist, es kann sein, dass es auch Projekte gibt, die das funktionieren. Aber ich sehe halt oft, dass Feature-Toggles halt eingebaut werden. Aber man baut sie halt nicht wieder aus. Und weil entweder das Ticket vergessen wird oder die Disziplin nicht da ist oder das funktioniert doch, warum sollen wir das ausbauen? Und wenn man das halt ernsthaft betreibt, dann müsste man eigentlich dann jede Kombination mit Feature Toggles halt abtesten. Und das wird dann auch nicht gemacht und dann hat man mal so irgendwie so flaky Geschichten halt drin. Und das war halt, aber das natürlich kann das Feature Toggle dafür nicht dafür. Das ist das, was die Leute daraus machen, aber das ist eine Folge, also eine Folge, wenn man mit der Macht der Feature Toggles nicht umsichtig umgeht. Und dann, was ich auch sehr oft sehe, ist, dass Feature Toggle eigentlich eingesetzt wird, wo eigentlich eine Autorisierung gemeint ist. Also dann, wenn dann Feature Toggles, wird das mal Feature Toggle genannt und gesagt, ja, aber die Rolle sowieso kann das nur machen. Und wenn man das, und dann ist halt, das ist dann nicht, weil das temporär ist, da könnte man ja noch darüber diskutieren, ob das wirklich ein Feature Toggle ist oder Rechtevergabe ist, sondern das wird dann dauerhaft so eingebaut und mal von Feature Toggles geredet, wo man eigentlich Autorisierung gemeint und Rechtevergabe halt meint. Und das ist halt, und Autorisierung oder Rollenrechtevergabe möchte man halt da nicht implementieren, warum auch immer. Und dann wird das, weil vermeintlich halt, dass die Feature-Toggle-Libraries dann einfacher sind. Ja, das ist so die zwei Nachteile, die ich halt sehe, wenn man Feature-Toggles einsieht, aber das liegt nicht am Konzept, sondern halt, was die Roller dort daraus machen.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Das stimmt. Ja.
Ja, das so.
Das war ein richtig schnelles Thema, oder?
Naja,
Ich weiß
Mann,
auch gar nicht,
ey,
wissen gar
weil
nicht.
Dialog, hier Monolog war das gewesen. Wenn ich so weitermache, dann funktioniert das mit den Vorträgen halten.
Ach so, ja, und ich bin dann immer der, ich applaudiere dann immer.
Nee, alles gut. Ja. Aber du hast auch ein Thema mitgebracht.
Ja, und zwar, ich weiß gar nicht, ob der Titel so richtig passt, aber wir sind gerade ein sehr kleines Team, also das bei meinem neuen Arbeitgeber. Und wir hatten jetzt quasi nach dem ersten Monat gesagt, hey, wir sitzen noch mal zusammen, dann lass uns doch irgendwie so eine kleine Retro oder sowas machen. Und da waren wir sehr spontan mit und da wir auch kein richtig organisiertes Team sind, sondern eigentlich nur so Kollegen, die da eng zusammenarbeiten, haben wir jetzt auch keinen Scrum Master oder sowas, ne? Also, sondern wir haben gesagt, okay, irgendwie wollen wir trotzdem irgendwie eine Retro machen, wir haben keinen Scrum Master, wie machen wir das denn? Und jetzt hatten wir einen Vorteil, das muss man gleich dazu sagen, bevor alle in ihre Teams laufen und sagen, der Scrum Master kann raus. Wir hatten keine tiefgehenden irgendwie Konflikte oder sowas, ne? Also haben einen sehr guten Umgang miteinander und es ging auch nicht darum, irgendwelche Konflikte zu finden, wo womöglich jetzt gerade gar keine sind, sondern wir wollten eigentlich die Retro vor allem so ein bisschen nehmen, um zu reflektieren, erster Monat, wie lief's da, was war gut, was wollen wir besser machen, was können wir in der Zusammenarbeit, im Prozess und allem so ein bisschen optimieren, ne? Wo müssen wir, ne? Also was man halt in so einer Retro macht. Und das hat auch ohne Scrum Master sehr gut geklappt. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, also ich habe die so ein bisschen moderiert, weil wenn ich was ganz schlimm finde, sind es Retros, wo einfach nur so eine Tabelle an die Wand geworfen wird, was war schlecht, was war gut, was wollen wir ausprobieren. Ja?
Ja,
Und dann schreibt da
das
alle.
ist Retro für Arme.
Genau, aber das wird leider ganz, ich sehe das wirklich noch immer ganz, ganz oft und das macht man einfach so nicht. Ne? Und ganz schlimm ist es, wenn irgendjemand, der in einer falschen Rolle ist, also nicht Scrum Master ist und genau so eine Retro macht und dann liest man am Ende die Tabelle vor und dann geht es um die Punkte, die man selber interessant findet. Ne? Also das wollte ich auch vermeiden. Das war so ein bisschen so das, wie ich da reingegangen bin. Und wir haben es halt einfach so gemacht, dass ich zum einen immer sehr deutlich gesagt habe, in welcher Rolle ich gerade bin. Ne, also wenn ich zum Beispiel auf die Uhr geguckt habe, da kommen wir gleich zu, dann war das auch manchmal in der Moderationsrolle und in anderen Bereichen habe ich halt gesagt, okay, jetzt bin ich gerade wieder Teilnehmer, ja, und wie gesagt, das ging gut, weil wir jetzt nicht irgendwie tiefer gehende Konflikte hatten. Und wir haben dann am Anfang so ein bisschen Amazon Review gemacht. Kennst du das zum Start Amazon Review?
Nein, aber das ist, aber dann ist eine gute Gelegenheit, das mal zu erklären.
Genau. Ich habe gerade, während ich die Frage gestellt habe, gedacht, was mache ich, wenn sie jetzt Ja sagt und dann die
Ja,
Hörer sitzen
genau.
da und fragen.
Liebe Zuhörer, jetzt habt ihr Pech gehabt, die Sandra weiß das schon.
Also genau, Sandra weiß das schon, dann kommt es nicht. Aber nee, also Amazon Review ist so ein Klassiker, den du machen kannst, um eine Retro zu starten und indem du sagst, okay, ich möchte, dass jeder im Team mal was gesagt hat und spricht. Ja, um so ein bisschen reinzukommen. Und ich will aber nicht direkt irgendwie mit den Themen anfangen, ne? So intensiv. Und Amazon Review ist einfach, dass man sagt, okay, stell dir mal vor, die Phase, die wir jetzt betrachten, das ist ein Produkt, das du von Amazon bekommen hast und du schreibst ein Review dafür. Und dann
Okay.
nimmt man sich 5 oder 10 Minuten Zeit, schreibt einen lustigen Text, ne? Gibt noch Sterne und dann stellt man das groß vor und da wird auch gar nicht groß drüber diskutiert, außer jemand hat jetzt irgendwie Verständnisfragen oder so. Aber es geht nicht darum, die Punkte zu diskutieren, sondern es geht darum, dass jeder mal sowas gesagt hat. Und oft hilft das auch dabei, in den Phasen danach Punkte nochmal so ein bisschen zu identifizieren oder sich selber in Erinnerung zu rufen, die man sonst vielleicht vergessen hätte. Geht mir jedenfalls oft so, wenn ich Reviews von anderen höre, dass ich sage, ach, stimmt, das war ja auch.
Ja, es gibt mittlerweile viele Spielarten und wie, also ich finde das halt gut, dass viele Retros halt jetzt, also dass es viele Formate gibt für Retros, dann kann das Ganze auch ein bisschen aufgelockert werden. Was mir manchmal nervt, ist halt wichtig, halt diese Annahme, dass jeder halt sein Bestes getan hat und dass man das halt immer als Voraussetzung nimmt. Aber das habe ich auch schon mal genutzt, weil es werden drei, vier Retros hintereinander, wo gewisse Konflikte nicht angesprochen worden ist. Wo ich dann halt auch dann gesagt habe, nee, ich glaube nicht, dass meine Kollegen das Beste gemacht haben. Im Sinne, was sie halt konnten. Weil ich der Meinung bin, dass sie eine versteckte Agenda haben. Und dann wurde halt das ganze Format halt auf den Kopf gestellt. Und dann konnte man aus meiner Sicht das erste Mal wirklich über diese Konflikte halt reden, ja.
Genau,
Das
dafür ist
ist.
ja da die Retro. Also das ist ja, also deshalb, ich frage das immer. Also ich habe das auch bei Teams gemacht, wo ich wusste, dass es läuft gerade,
Ja.
dass ich trotzdem am Anfang gesagt habe, es gibt zwei Regeln. Ne? Das eine ist, wir glauben alle daran, dass jeder zu jedem Zeitpunkt das jeweils Beste gemacht hat, was zu ihm zu dem Zeitpunkt möglich war, basierend auf dem, was er wusste, ne? Und
Das hast du
konnte.
schön gesagt, das hätte ich jetzt so nicht hingekriegt. Danke dir.
Daran merkt man vielleicht, dass ich das schon ein paar Mal gesagt habe. Und das zweite ist die Regel, what happens in Vegas, stays in Vegas. Alles, was in der Retro besprochen wird, darf die Retro nicht verlassen. Also irgendwie die Ergebnisse danach öffentlich ins Confluence zu posten oder gerade nochmal irgendwie an den disziplinarischen Vorgesetzten weiterzuleiten, geht gar nicht. Das geht nur, wenn wirklich alle in der Retro damit einverstanden sind, Informationen aus diesem Termin rauszugeben. Ja,
Ja,
das sind so
ich
die
bin,
Grundregeln.
ja. Ich bin, also ich bin manchmal nicht so sicher, ob sich auch alle an diese Las Vegas-Route mal halten, aber ich glaube, das ist auch so typisch eine menschliche Geschichte.
Also ich finde, das ist der Scrum Master wieder gefordert. Ne? Also
Ja.
wenn dem musst du vertrauen, ne? Also der muss ja auch derjenige sein, der das Ganze so voranbringt und die Regeln irgendwie mit sicherstellt. Und der muss natürlich auch, oder die, Entschuldigung, wenn ich jetzt die männliche Form jetzt verwendet habe, also die Person muss dann auf jeden
Genau,
Fall
die
auch.
weiblichen Scrum Master, die kapieren das immer, ne? Es sind immer die männlichen Scrum Master.
Genau. Deshalb bin ich auch bei der männlichen Form geblieben, ne?
Genau.
Und nee, Entschuldigung.
Nein, alles gut. Ich
Und ja, auf jeden Fall, die Person, die der Scrum Master ist, muss das einhalten, der sollte man da vertrauen. Und das sind so absolute Basics. Was wir danach noch gemacht haben, was ich auch immer sehr empfehlen kann, grundsätzlich, wenn man Themen besprechen will, sind so Lean-Coffee-Formate. Also wir haben das auch so ein bisschen Themensammlung am Anfang gemacht und dann haben wir halt Sternchen vergeben. Und nach der Anzahl der Sternchen wurden dann die Themen behandelt. Und
und dann
dann
wahrscheinlich auch nach
immer.
5 Minuten nochmal Daumen mit der Daumenregel abstimmen, ob man da weiterreden möchte darüber
Also
oder
wir
zu
haben
den.
längeren Zeitraum genommen, aber wir haben immer über den Zeitraum vorher gesprochen. Also wir sind so bei,
Okay.
haben mit 15 Minuten ungefähr gestartet.
Oh, okay. Das ist echt lang.
Das ist echt lang, das stimmt, aber wir waren jetzt auch nur eine kleine Gruppe, muss man natürlich sagen, und es hat auch genau ziemlich gut gepasst. Also
Okay,
im
damit ist feucht.
Nachhinein war das okay.
Okay,
Ja.
super.
Und wir wollten auch nicht viele Themen, sondern wir wollten die Themen, da waren wir uns auch sehr einig, die wir besprechen wollten, intensiv besprechen. Also da würde ich auch immer gucken, wenn ihr die Punkte vergeben habt und dann man clustert ja die Themen so ein bisschen, ne?
Ja.
Im Idealfall. Und dann hast du, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt 2 Stunden Zeit und ich habe 2 Themen, dann musst du nicht mit 5-Minuten-Blöcken arbeiten. Ne?
Das stimmt. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich eher, wenn das Team was größer ist. Und aber da kristallisiert sich ja auch heraus. Aber du hast recht, eigentlich ist es schon ein guter Ansatz zu sagen, okay, wir definieren vorher, wie lange wir darüber reden wollen, und dann geht es halt weiter. Das bedeutet aber auch, dass man sich auch eine gewisse Zeit für die Retro nehmen soll. Also diese 1-Stunden-Retro, da sage ich mal, da kann man sich die Zeit auch sparen. Also ich bin der Meinung, so 2 Stunden muss man sich schon nehmen.
Also ich würde sagen sogar noch mehr, aber ja, also es kommt immer darauf an, wie es läuft. Was
Ja,
auch gut
genau.
ist,
Also
bei Retros immer das Format ändern zwischendurch. Also wenn du immer dieselbe Retro hast, kriegst du keine Ergebnisse mehr raus. Keine interessanten.
gebe ich dir auch recht. Deswegen ist eigentlich der, eigentlich ist da, da muss ich sagen, bei den Retros, da trennt sich das Spreu und Weizen bei den Scrum Master.
Ja,
Wie sie das moderieren.
definitiv. Und das ist halt, also das ist halt auch Arbeit, das vorzubereiten, ne? Also wenn ich als vorher, als ich noch im Consulting mehr tätig war, als agiler Coach irgendwo eingesetzt war, war eine Retro-Vorbereitung richtig Arbeit. Und auch wenn du sowas wie Retromat oder sowas verwendest, ist das trotzdem noch Arbeit, weil du musst die Retro durchplanen, du musst dir Gedanken machen, ne? Und du musst es halt irgendwie sehr viel planen, aber du musst trotzdem diesen Freiraum lassen, weil wenn du Pech hast, kommt genau sowas wie bei dir. Du diktierst da die ersten zwei Regeln runter, bist gedanklich schon bei Punkt 5 und der Mittagspause. Und dann sagt jemand, ja, ich vertraue dem Team hier aber gerade nicht. Und dann kann man eigentlich so seine ganze Retro nehmen und sagen, okay, jetzt.
Ja, ich glaube, der Scrum Master war auch da echt sauer auf mich gewesen, weil du hast echt gemerkt, der hat da echt was vorbereitet und dann hat er gesagt, ja, dann hätte ich mir die Vorbereitung ersparen können. Ich so, ja, aber da habe ich mir auch gedacht, Junge, das brodelt, dieser Konflikt brodelte schon seit mehreren Sprints und das hat man dir auch mal im vertraulichen Gespräch gesagt und wenn man das dann in der Retro nicht herausarbeiten kann, weil dann immer so komische Regeln aufgesetzt wird, dann, ja, dann muss man halt mit der Keule halt dran.
Genau, das ist dann natürlich, dann hatte, also ich habe gerade überlegt, ob es gut ist, dem Scrum Master sowas vorher zu sagen. Ich glaube, es hängt ein bisschen von den Leuten ab, weil wenn der Scrum Master sich dann hinstellt und sagt, ja, heute statt Retro sprechen wir über
Nee,
Sandras
nee.
Problem.
Nein,
Liebe
nein, nein, nein.
Sandra.
Nee, der hat das halt nicht gemacht, aber ich nenne es jetzt mal Spielchen. Du weißt ja selber, dass jede Retro zweimal über drei Phasen und dann wird halt und dann wollte man unbedingt, dass man halt in dieser jeder Phase halt gewisse Spielregeln halt einhält. Und wenn man diese Spielregeln halt eigentlich eingehalten hat, dann ist man niemals zum Kern gekommen, ja. Und das ist mir halt irgendwann aufgefallen, habe ich dann halt den Scrum Master halt auch darauf angewiesen, dass er vielleicht das Format so wählen könnte, dass man eigentlich auf den Punkt kommen kann. Weil dann sind wir irgendwie 2 Stunden rumgehampelt und haben eigentlich das eigentliche Thema halt gar nicht gesprochen, ja. Und ja, und deswegen habe ich dann zu dieser Radikaltaktik halt dann geneigt.
Also ich finde, das gehört dazu und ich habe es bis jetzt, das fand das, glaube ich, bis jetzt in jeder Retro auch ziemlich cool, wenn man dieses, wenn mal was so raus, so was Starkes rausgekommen ist, weil das ist ja das Gute ist ja, wenn das Thema schon mal auf dem Tisch liegt und du trotzdem das Vertrauen hast, dass du da vielleicht jetzt eine Lösung zu rausarbeiten kannst, dann bringt die Retro ja was. Also das sind ja die Retros, wo du dann auch danach merkst, okay, da hat sich jetzt was gelöst, da sind neue Gespräche zustande gekommen.
Ja, natürlich, ja. Also, ja, aber es gab auch Retros, wo jeder wusste, also der Elefant stand im Raum. Aber irgendwie, dass das Format da nicht hergegeben hat, über diesen Elefanten im Raum zu sprechen, sondern da wurden irgendwie so Schein, also fühlte ich mich dann irgendwie so, wurden so Scheingefechte halt aufgemacht, ja. Und ich mir denke, ja, können wir erstmal diesen Elefant aus dem Raum hier rauskriegen.
Ich finde, die Kunst ist es bei einer Retro für einen Scrum Master auch viel zu ertragen, wie es abläuft und das zu akzeptieren, weil du
Genau, und
hast im Kopf, wie es
das stimmt.
ablaufen soll.
Das stimmt. Und ich hab da manchmal den Eindruck, dass viele Scrum Master dann halt, weil sie halt viel Zeit in ihrer Vorbereitung halt gesteckt haben, die auch dann so unbedingt ihr Drehbuch dann durchziehen wollen.
Da kann ich übrigens allen Scrum Mastern, die sich jetzt da und Scrum Masterinnen, oder, also wenn ich jetzt Scrum Master sage, muss ich echt mal drüber nachdenken, aber empfehlen, was ich ganz aufschlussreich finde, ist es, das habe ich gerade während so Remote-Terminen gemacht, kann man aber auch, wenn man sich physisch trifft, viel machen, sich am Ende so eine Box schaffen, entweder virtuell oder physisch, und alle Teilnehmer als letzten Programmpunkt auch darum bitten, Feedback zu geben. Ja, dass man mal daraus was zurückbekommt und dann auch damit im Feedback arbeiten kann. Also das ist ja auch für den Scrum Master wichtig, zwischendurch mal zu merken, wie kommt denn das an, was ich hier mache. Ja.
Ja, das ist eine sehr gute Idee.
Und weißt du, was auch schön ist, also was wirklich so mit die schönsten Momente bei einer Retro waren, die ich kannte, wenn du mal einen Programmpunkt machst, seid doch mal so lieb und gibt jedem, macht jedem mal ein Kompliment. Also da muss auch das im Team funktionieren, ne? Also wenn man so denkt, Kompliment, ah ja, du bist nicht ganz blöd, ne? Ist vielleicht schlecht, aber wenn du sagst, okay, das Soziale stimmt im Team, die mögen sich eigentlich, aber du hast vielleicht so ein paar Charaktere drin, die so ein bisschen schüchterner sind oder unsicherer. Wenn man dann noch mal, wenn man dann so ein Format mal macht, um zu sagen, hey, mach doch alle mal jemandem ein Kompliment und dann hat man vielleicht das Glück, dass einer von den Erfahrenen, den weniger Erfahrenen oder den jüngeren Kollegen so sagt, ey, voll cool, wie du das gemacht hast, da wäre ich nicht drauf gekommen. Das kann sehr schöne Momente produzieren und das würde ich auf jeden Fall zwischendurch mal empfehlen.
Ja, das ist, hat was mit Wertschätzung zu tun. Das, aber das ist das Klamauk, was ich erzähle. Die Retros, wo auch Kuchen, jemand Kuchen mitgebracht hat, die waren auch gut.
Das sind mit die Besten. Jeder gute Scrum Master ist ein guter Bäcker, ja.
Ja. Na, ja. Ja,
Ja.
okay, ja. Oh.
Wie heißt eigentlich Bäcker auf Spanisch?
Bäcker auf Spanisch?
Ja.
Hm, warte mal. Lass mich mal schnell googeln.
Eigentlich sollte das jetzt so eine Überleitung
Ach
sein.
so, ach so. Und ich glaube, heute bin ich der Nicht-Checker mit Übergang. Ja.
Alles gut.
Ja. Ja, ach ja, okay, Überleitung, genau. Warum wir.
Das hatten wir auch selten, dass wir dich
Ja.
so komplett mal raus
Ja.
hatten, ne? Also, ja.
Ja, aber ich war ja schon hier voll auf meine auf Bäckersuche, aber gut, egal. Und zwar, ich habe heute einen tollen Tweet bekommen von Elmar Dott, der ist unser Hörer des Monats. Also ich habe seinen Tweet so interpretiert, dass wir ihn schlaflose Nächte bereitet haben als Podcast-Folge, weil wir so toll sind.
Ja, bitte. Elmar, wenn es anders ist, sag uns bitte noch
Genau,
Bescheid,
also wir
ja.
sind, wenn dir das nicht gefällt, wir sind auch für konstruktive Kritik offen. Nee, Elmar Dottes lebt in Mexiko und der hat wohl bis 3 Uhr morgens an etwas gearbeitet und hat das als Fehler deklariert, dass er dabei unseren Podcast hört. Und wir haben das jetzt so interpretiert, dass der Fehler war, so spät uns anfangen zu hören, weil man das Ende nochmal hören möchte, zu Ende hören möchte und dann halt spät ins Bett kommt. Und dann habe ich
Ja,
gecheckt.
hoffen wir mal, dass das auch genauso
Ja,
gewesen
genau. Also
ist.
wir
Auf
ich
jeden
hier,
Fall
also
sehr, sehr schön,
das, also meine Illusion soll jetzt bitte nicht kaputt gemacht werden.
ja.
Naja, auf jeden Fall, dann ist es mir so aufgegangen, dass wir sogar jetzt Hörerschaft in Mexiko haben. Deswegen, ja, ich glaube, das ist ja, also ich finde es cool. Ich sag nur, ready for review internationale, ne?
Definitiv, ja.
Ja. Also, ja, immer vielen Dank für den Tweet und ja, ich finde es auch toll, dass ich wieder zurück bin.
Ja, und ich erst.
Ja, mal
Vielleicht kommt.
ja.
Ja. Nee, sprich ruhig.
Nee, du
Ich war schon
zuerst.
in der nächsten Überleitung, deshalb.
Achso, ja, genau. Also, genau, Daniel, bitte.
Vielleicht kommt der Elmar ja auch zu uns zum Weihnachtspunsch oder zum Weihnachtsplausch am 17.12. um 19 Uhr. Da treffen wir uns nämlich alle im Discord. Ein paar haben auch schon aus der Community zugesagt und Sandra und ich sind auf jeden Fall da und mal schauen, ob es Weihnachtspunsch gibt oder so bei uns, aber wir wollen da schön gemütlich mit euch ein bisschen quatschen. Das wird nicht aufgezeichnet oder gefilmt oder sowas. Das ist wirklich nur für alle, die da am 17.12. um 19 Uhr im Discord sind. Wir sind da wahrscheinlich in irgendeinem der Audio-Channels und quatschen dann mal so ein bisschen und schauen mal, wie es uns allen so geht und machen uns einen schönen gemütlichen vorweihnachtlichen Abend. Eine Woche vor Weihnachten.
Genau. Und der Daniel hat da Urlaub. Das heißt, ich erwarte, dass er da wirklich da selbstgebackene Kekse hat und Deko drumherum
Meine
baut.
Frau hat letztens gemeint, sie will dieses Jahr früher Kekse backen und aber die
Wieso
backt
deine
auch
Frau? Ich
wesentlich besser
dachte,
als ich.
das kannst du selber machen.
Wart mal Samstag ab und dann kannst du mir sagen, ob du willst, dass ich selber backe, weil am Samstag treffen wir uns ja.
Ja, genau. Das ist hier Ready for Real Life. Mit Anhang.
Genau, das ist dann treffen sich da auch mal ein paar Personen, die immer nur über Umwege voneinander gehört haben,
Genau,
ja.
Ja.
Und wir zwei auch.
Oh
Und,
ja, das ist immer, das ist Highlight, ne? Das dritte Mal
ja,
sehen wir uns, glaube ich,
und
im richtigen
da wird was
Leben.
gebacken. Und dann
Ja.
kannst du mir sagen, ob du wirklich willst, dass ich Kekse mache oder ob das nicht besser
Naja,
ist.
aber die Zimtsterne, die du mir versprochen hast, die möchte ich gerne, dass deine Frau die backt. Da möchte ich.
Zimtschnecken.
Ach, Zimtschnecken, Entschuldigung. Zimtschnecken, ja. Habe ich das nicht gesagt? Nein, habe ich nicht, wohl nicht gesagt. Also ich meinte Zimtschnecken, ja, sorry. Was habe ich denn gesagt?
Zimtsterne.
Ach so, ja, guck mal,
Auch
so bin
lecker.
ich. Also ich habe damals Zimtschnecken gedacht, aber gut. Egal, auf jeden Fall Zimtschnecken, ja. Und da möchte ich gerne, dass du auf Nummer sicher gehst und das jemanden überlässt, der das kann.
Ach so, wenn ich also am 17.12. die selber esse, meine Kekse, ist ja gar nicht so schlimm, fällt mir gerade auf. Ne?
Ja,
Das ist ja.
genau. Oder schickst du uns vorher noch so ein Care-Paket?
Das weiß ich nicht, ob ich das hinkriege, vor allem nicht an alle Teilnehmer, aber ja.
Ja, ich glaube,
Aber ist
die.
auch okay, wenn ihr nur ein Bier trinkt, aber ich
Ja,
glaube,
genau,
dann sind wir
also
zwei
alle
nach
auch
Essen.
oder nur Wasser oder alles, was ihr so mögt halt.
Genau, und dann
Jetzt
machen wir uns einen
das
schönen
habt ihr eine
Abend.
eigene Verantwortung. Wir nehmen da keine Verantwortung, was ihr da trinkt.
Genau. Sehr schön. Wo wir auch keine Verantwortung übernehmen, ist, wenn jetzt bald wieder Black Friday ist, ne?
Ja, also ich muss sagen, wir haben in der Vorbesprechung echt lange über Black Friday gesprochen. Und dann hieß es, ja gut, dann muss das halt rein. Und zwar, wir haben festgestellt, irgendwie ist Black Friday jetzt immer schon 12 Monate im Jahr.
Ja, es ist ja jetzt schon, ist ja jetzt irgendwann bald Singles Day, habe ich jetzt letztens irgendwo gelesen. Und dann ist ja irgendwie, das ja scheint ja ich glaube aus Japan oder aus China zu kommen. Und auch ist auch so ein Fest, wo irgendwie alle sich Geschenke kaufen. Und Black Friday, ja, ist ja jetzt irgendwie der letzte Freitag im November, glaube ich.
Genau, und das ist, glaube ich, der letzte
Ist
Freitag
auf jeden Fall
vor
der
Thanksgiving oder
26.
sowas, ne?
Ist davor das Wochenende, oder?
Oder davor. Keine Ahnung, wie auf jeden Fall in Amerika ist das irgendwie die letzte Gelegenheit, halt irgendwie Geschenke zu kaufen für ein bestimmtes Fest. Ich meine, das war Thanksgiving, aber frag mich jetzt nicht. Ich glaube, Thanksgiving ist in den USA, wird, glaube ich, mehr gefeiert als Weihnachten.
Ja, glaube ich auch.
Ja, okay. Also bitte Amerikaner unter uns zuhören, wenn wir da jetzt irgendwie Blödsinn erzählt haben, bitte uns darauf hinweisen. Wir machen da gerne noch ein Follow-up nochmal dazu.
Genau. Amerikanische Feiertage mit Sandra und Daniel.
Braucht man nicht.
Weiß ja nicht. Aber Black Friday ist und du hast gar nichts im Auge, obwohl du eigentlich Königin der Konsumspalte bist.
Ja, keine Ahnung. Also mein Konsum ist auch irgendwie komisch. Also wenn ich mir was kaufen möchte, dann gucke ich halt, was gerade so günstig ist und wenn das für mich akzeptabel ist, dann kaufe ich das einfach. Und wenn das nicht akzeptabel ist, dann ja, dann verabschiede ich mich da wieder von dem Gedanken und dann wird das irgendwie, keine Ahnung, taucht das dann irgendwann wieder auf und dann wird das halt geholt. Also und ich habe festgestellt, wenn wir so richtig konsumieren, dann immer zwischen Weihnachten und Neujahr, weil wir dann beide halt frei haben. Und überhaupt Muße haben sich. Und dabei ist dann so ein neuer Fernseher entstanden oder die Stereoanlage. Also, und das ist halt nicht am, also ich glaube, unser Black Friday, wenn du das so nennen möchtest, ist, glaube ich, mal zwischen Weihnachten und Neujahr.
Wollte ich mich auch gerade sagen. Also ich hätte dich jetzt eigentlich fragen wollen, ob du dann nicht, wenn du jetzt momentan, wenn du heute die Idee hast, boah, ich will jetzt aber noch ein neues MacBook haben, weil der Daniel schwärmt immer so von Apple, ne?
Ja.
Würdest du dann nicht eventuell sogar bis zum Black Friday warten, weil die Preise eventuell attraktiv, also die ist ja natürlich auch wieder, ob die Preise wirklich fallen, ein anderes Thema, aber würdest du dann so ein bisschen gucken oder ist dann wirklich, heute will ich ein MacBook, ich kaufe das?
Aber bei Laptop ist es wieder anders. Ich glaube, da muss ich mich erstmal gedanklich darauf eingrooven. Und das Problem ist, ich würde mir kein MacBook kaufen, weil ich da nicht die Auswahl habe, vor mich da einzunehmen.
Die brauchst du ja auch nicht, aber
Ja,
egal.
ich weiß,
Aber
genau.
ja.
Nee, ich weiß ich nicht. Also ich weiß zum Beispiel, ich vergesse immer, dass es Black Friday ist. Also ich würde wahrscheinlich heute reinschauen und sagen, oh scheiße, teuer ist das denn? Und dann würde ich mir vielleicht einen Alarm setzen bei Idealo oder so und dann eine E-Mail zukommen lassen. Und wenn dann ein Preis kommt, was dann akzeptabel ist, dann würde ich da zugreifen. Und wenn das ein Black Friday ist, dann ja, okay, ist dann noch ein Black Friday, aber ich würde jetzt nicht unbedingt, also ich würde mir keinen Eintrag im Kalender machen, dass ich am Black Friday unbedingt einkaufen gehen muss.
Das stimmt, das ist bei mir eigentlich auch so, weil ich auch über Idealo die Sachen tracke, wenn mich was so
Ja.
interessiert. Und also, ich glaube, ich erzähle in der nächsten Folge, wenn es geklappt hat, was es ist.
Ja, genau.
Aber
Ja.
ich habe da jetzt so eine Sache oder da gibt es auch verschiedene Varianten, wo ich mir was vor Weihnachten selber gönnen möchte. Und Die habe ich jetzt alle, die Varianten, die verschiedenen in Idealo drin. Ich gucke auch so nochmal online, weil manche Stores sind ja nicht in Idealo drin. Und ja, wenn das jetzt irgendwann mal attraktiv fällt, dann würde ich da zuschlagen und dann, ja, dann wäre mir auch egal, ob Black Friday ist. Aber das andere, wollte ich auch gerade noch sagen, ist so zwischen den Jahren, da sind die Preise ja auch manchmal niedriger oder da kommt
Ja.
man eher zum Kaufen.
Ja, also, da liegt es einfach daran, dass ich halt dann eher die Muße habe, mich mit Sachen auseinanderzusetzen. Und ja, so ist halt zum Beispiel der neue Fernseher bei uns wurde halt gekauft. Und das ist, also in der Familie wird ja auch schon gewinselt, was wir denn dieses Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr kaufen wollen. Aber ich muss sagen, dieses Jahr ist irgendwie, da wüsste ich ja so, vielleicht nach Weihnachten, das fällt mir was ein, aber zurzeit nicht. Und andere Sachen. Da habe ich es verstärkt, kaufe ich auch Sachen gebraucht. Also
Ja.
Brettspiele und sowas oder Bücher. Das habe ich letzter Zeit auch gebraucht gekauft.
Ja, und wenn man ganz viel kauft, braucht man auch eine gute Anwendung, um seine Finanzen im Blick zu behalten.
Ich habe mich total gewundert. Ich habe den Daniel vorhin erwischt bei der Buchhaltung machen. Ich so, wieso machst du eine Buchhaltung? Du bist auch Angestellter. Und da hat sich herausgestellt, dass der Daniel voll der Zahlen-Nerd ist. Und da braucht er natürlich auch eine gute Finanzsoftware.
Genau, und ich nutze da am Mac immer Money Money, passenderweise. Die gibt es, glaube ich, nur für den Mac.
Ja.
Die ist auch jetzt, also ist jetzt auch, sieht auch aus wie eine Finanzsoftware, muss man sagen. Also ist jetzt nicht super shiny, ist aber funktional mega, mega gut. Also man kann alle möglichen Banken, Depots, Konten, Darlehen, alles Mögliche kann man alles da rein importieren und dann verwalten. Du kannst alle Eingänge kategorisieren, auch mit so, naja, mit so einfachen Filtern, wo du sagst, wenn eines dieser Wörter drin vorkommt in der Überweisung, dann kommt es in die folgende Kategorie rein und sowas. Dann hast du Budgets, die du darüber quasi dir angucken kannst. Ich finde das zum Beispiel ganz spannend. Ich kann relativ leicht sehen, wenn ich jetzt Reisekosten habe, ob da alles ausgeglichen ist oder ob ich da irgendwas vergessen habe. Ne? Das heißt, alles, was mit Reisekosten zu tun hat, kommt in so eine Kategorie rein und die Überweisung von der Firma, wenn ich Reisekosten zurückbekomme, kommt da auch rein und das sollte eigentlich immer im Plus sein, diese Kategorie. Weil du hast ja noch so Tagespauschalen und sowas. Ne? Das sind so Sachen, wo ich dann immer drauf gucke. Und inzwischen kategorisiere ich alles Mögliche da so ein bisschen rein, einfach um so ein bisschen die Ausgaben schön im Auge zu haben und zu sehen, wofür man so Geld ausgibt und was man da so macht. Und das Schöne an Money Money ist noch, neben diesem ganzen Überwachen, dass es relativ viele Erweiterungen gibt, auch um andere Tools mit Finanzen und so anzubinden. Also das ist wirklich eine ganz tolle Software am Mac, um seine Konten im Überblick zu behalten.
Ja, und ja, ich muss sagen, das heißt, die Anbindung zu deiner Bank funktioniert auch dann auch noch gut. Also die haben ja mittlerweile vieles umgestellt, wo das halt die Anbindung, wie ich finde, in Finanzsoftware nicht mehr so gut funktioniert.
Also das klappt mega. Ich hatte sogar mal einmal, dass ich bei meinem Depot, dass die Bank, dass irgendwas nicht richtig in der API hatte. Und dann hatte ich einfach immer kein Geld in dem Depot, in der Software. Ne? Also wenn ich mich dann ins Online-Banking eingeloggt habe, war das noch da.
Und bing ist das Geld weg.
Und Bing ist, ne, das Ersparte. Auf jeden Fall, dann gab es sogar eine Fehlermeldung, die gesagt hat, hey, du hast jetzt seit 2 Tagen keinen richtigen Daten mehr von dieser Schnittstelle bekommen, das liegt da und da dran, ja. Ich glaube, da war sogar ein Link. Auf jeden Fall, es war super ausführlich und du wusstest, okay, da hat jemand diese Schnittstelle verstanden und auch Fehlermeldungen, weil es ist ja für mich okay, wenn jetzt ein Depot da mal nicht drin ist, weil die Bank da was umstellt oder so. Aber ich will wenigstens wissen, was da gerade so Sache ist und das machen die richtig gut. Und was auch schön ist, ist, die haben so Spaß drin, zum Beispiel, wenn du eine Überweisung machst, kannst du dir die Kontodaten in die Zwischenablage kopieren. Und dann machst du in der Software eine Überweisung auf und kannst reinpasten und der füllt die Felder relativ gut aus.
Ah, das ist auch sehr nice.
Und also es ist wirklich eine ganz tolle Software, klappt auch sehr gut mit diesen ganzen Secure-TAN-Dingern.
Okay,
Ne, also ich.
ich sehe schon, Daniel, du solltest beim nächsten Mal im nächsten Leben Buchhalter werden.
Nee, das Buch halt, also ich weiß nicht, ich mag einfach so eine Ordnung da drin und ich mag es, wenn ich dann irgendwie so automatisiert Daten irgendwie mir visualisieren kann und Ja, dann sehe, ob das Black Friday Budget noch da ist oder nicht. Aber da
Du hast
gibt es
ein
richtig
Black
viel.
Friday Budget, aber
Nee, habe ich nicht.
das klingt ja eher so, dass du unbedingt Black Friday was kaufen musst. Das ist ja
Ja,
doof.
Spoiler, damit in der nächsten Folge die Zuhörer
Ja.
alle da sind.
Also Folge 14 ist wieder so eine Black Friday Folge.
Mal gucken, ob das was wird. Also, ich habe nur eine Sache im Auge, da haben wir über Black Friday gesprochen und
Ja,
das
wir
möchte ich mir
spoilern,
vorbehalten.
aber wir dann
Ja.
reden darüber, wenn das geklappt hat.
Wenn es geklappt hat oder wenn nicht, auch nicht. Doch, dann schon,
Da
weil
schon, aber dann markieren wir, hat nicht geklappt, war zu teuer.
war zu teuer, war nicht mehr so schön und
Genau.
keine Ahnung.
Black Friday
Und
Budget war doch zu klein.
genau, das ist so. Ja, da gibt es übrigens auch, da bin ich, aber ich bin ich noch nicht so reingestiegen, sehr viele Dienstleister, die so Budgetierung und sowas machen. Also zumindest ich mache da in Money Money nichts, um irgendwie Budgets festzulegen, um zu sehen, ob die erfüllt sind. Das kann man auch. Aber ich mache das nicht, aber es gibt da eigene Tools für. Was mich nur dran stört, ist, ich lade ungern meine Umsätze irgendwo auf einen amerikanischen Server. Also.
Ja, das ist halt auch so eine Sache, ne?
Ja.
Ja, aber das ist halt, da merkt man aber, Money Money ist wirklich noch eine Desktop-Anwendung, ne? Das ist
Ja.
kein Service in dem Sinne.
Das zahlst du einmal, das ist auch nicht, also das kostet ein bisschen was, aber du zahlst einmal und du kriegst die lebenslang Updates und die Software, das wirkt einfach solide. Weißt du, kennst du das? Also nicht wie bei Deck, sondern du kriegst ordentliche Updates, du hast echt das Gefühl, beschäftigt sich jemand intensiv mit diesen Schnittstellen und du kannst da unglaublich viel drin machen. Also ich glaube, ich benutze noch lange nicht alles, aber für meine Zwecke finde ich es schon mal mega.
Da wundert mich, wie die damit dann überleben, weil viele Finanzsoftware sind eigentlich dahin gegangen, dass sie also die Patches und sowas kostenlos zur Verfügung stellen, aber dann halt Major-Versionen von dir nochmal neue Lizenzgebühren verlangen. Kriegst du irgendwie noch Werbung eingebunden oder wie läuft das denn ab?
Nee, also die kostet 30 Euro.
Das ist ja echt noch günstig.
Und man kann noch zwei Erweiterungen reinladen, gucke ich gerade. Das habe ich aber, glaube ich, nicht gemacht. Das eine ist, dass du Sepalast-Schrifteinzug reinpacken kannst. Wenn du das haben willst, kostet es nochmal 40 Euro extra. Und dann, damit, jetzt kenne ich mich nicht aus, was das heißt, aber es gibt auch irgendeinen PSD2 Online-Dienst, den man da sich reinholen kann für 10 Euro. Ich glaube nicht, dass ich habe da, glaube ich, 30 Euro damals bezahlt, weil ich mache auch keine Lastschrifteinzüge und
Ja, da muss ich sagen, da sind sie echt, also das ist ja echt für ein fairer Preis. Denn
definitiv.
bei
Also.
StarMoney und sowas, da wollen sie alle 2 Jahre nochmal 50 Euro haben, meine ich. Weil dann die, also bei Major-Version-Updates. Und ich finde StarMoney eigentlich ja noch nicht mal gut programmiert an der Stelle, aber das ist wahrscheinlich auch wieder, ja. Deswegen finde ich es 30 Euro echt fair und dann so eine gute handwerkliche Arbeit dann abzuliefern. Also zumindest
Also, wenn
jetzt
ihr.
aus
Ja.
End-User-Sicht dann ja, Chapeau.
Also, ich würde halt sagen, das ist jetzt nicht irgendwie die allerschönste App aller Zeiten, ne? Also, aber die ist in Ordnung. Also, die macht einfach. Also, ich brauche ja jetzt nicht eine Banking-App, die irgendwie mega, mega gut aussieht. Ich will sehen, wie sieht es auf meinem Konto aus. Ich will sehen, wie ist
Ja.
mein. Was ist da passiert? Ich will mal eine Überweisung machen oder eine Umbuchung. Also, das ist auch schön gelöst, dass du zwischen deinen Konten einfach umbuchen kannst. Du kannst sogar, das habe ich jetzt vor kurzem gemacht, PayPal und sowas einbinden.
Okay, cool.
Und das halt auch als Konto drin dir angucken, was da passiert, wenn du das nutzt. Und ja.
Ja, vielleicht muss ich den mal anschreiben, ob er das nicht Lust hat, auf Linux zu portieren.
Ja, vielleicht. Es scheint eine Firma zu sein. Ich weiß nicht, wie die sich finanzieren. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir.
Ja, sorry, dass ich so bis jetzt ein bisschen kritisch bin. Ich frage mich nur halt. Du weißt ja selber, wie teuer wir Entwickler sind und dann von einmalig 30 Euro ist halt nicht so eine Software geschrieben, ne? Da musst du eigentlich eine große Base haben.
Das stimmt, ja. Und wenn du da reinguckst, die haben einen eigenen Reiter zur Sicherheit. Also ich habe das jetzt alles nicht überprüft, aber wie auch, Das wirkt auf mich unglaublich solide, was die da machen. Und ich finde das wirklich eine echt gute Software. Und wenn ihr einen Mac habt und den Anwendungsfall habt, ich glaube, man tut sogar was Gutes irgendwie damit, wenn man so eine Software so ein bisschen unterstützt. Ich finde das vollkommen okay, wenn Software auch mal Geld kostet, wenn sie ordentlich gepflegt ist.
Um
Und
Gottes
gerade
Willen, auf
hier.
jeden Fall, auf jeden Fall.
Und ja.
Ja. Ja, aber du gibst nicht nur Geld aus, du spielst auch wieder.
Ehrlicherweise Stellaris habe ich drin, weil ich das gestern letzte Folge erwähnt habe. Ich spiele es gerade gar nicht so aktiv. Ich will es
Ja,
aber wieder
stimmt.
spielen.
Jetzt, wo du sagst, das war, also eigentlich ist es ein Follow-up von Folge 12, ja.
Das stimmt, ja. Ich habe das so reingeschummelt als neue Konsumfolge. Aber ich wollte es mal bewerben. Stellaris gibt es bei Steam mit zigtausend Erweiterungen. Ich spiele da eigentlich die Basisversion. Und das ist so eine Weltraumsimulation, wo du quasi ein Volk dir schaffst. Und auf deinem Planeten bist du und fängst dann an, irgendwann Raumschiffe in andere Nachbarsysteme und Systeme und zu anderen Planeten zu schicken. Ja, da baust du dann irgendwann Rohstoffe ab oder dann baust du irgendwann größere Flotten und kannst halt so langsam so das Weltall so erobern. Und dann triffst du auf andere Rassen und musst mit denen handeln oder kannst handeln, kannst Koalitionen eingehen oder auch Krieg führen.
Also Age of Empire, aber im Universum.
So ungefähr, aber auch nicht. Also Age of Empire ist nochmal eine andere. Aber es ist schön, es macht einfach Spaß. Ne? Also du bist so, keine Ahnung, du baust so deine eigene Föderation auf oder was, keine Ahnung was. Und das macht ehrlicherweise Spaß. Du hast so Forschungsdinger dabei, du hast auch immer mal wieder so andere kleinere Missionen dabei. Es gibt auch ein Endgame, aber das will ich jetzt mal nicht spoilern. Das hängt ein bisschen davon ab, was du so machst und was du so erforschst oder was du so entdeckst. Ne?
Ja.
Und das Spiel macht einfach auch so lang. Also mir macht das richtig, richtig Spaß, weil du so unterschiedlich spielen kannst. Also du kannst auch voll auf Krieg gehen und versuchst halt alles einzunehmen. Oder halt friedlich über Politik und so. Und ich glaube, ich habe letzte Folge schon erwähnt, dass ich eigentlich immer friedlich Krieg führe.
Das musst du mir mal sagen.
Weil ich
Das heißt du.
herausgefunden habe, dass es eigentlich ganz cool ist, so eine Föderation zu haben mit anderen Völkern, die mich dann alle toll finden. Und wenn du dann irgendwann das Sagen in der Föderation hast, das geht dann immer so um, kannst du anderen Nationen den Krieg erklären und dann kämpfen die anderen für dich und du kannst dir dann später das Gebiet einheimsen. Ja, also das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt mit allen Erweiterungen noch ging. Damals ging es und das hat viel Spaß gemacht.
Das heißt, du bist so ein Parasit.
Nein, ich bin ein friedliebender. Ja, also ich meine, das ist, also ich eigentlich mag ich Krieg gar nicht in dem Spiel, weil du dann das Problem hast, wenn du dann andere Welten bekommst, wenn du einen Krieg gewonnen hast, weil du dann gucken musst, wie du die integrierst und die mögen dich ja jetzt nicht, ne? Also kannst du dir ja vorstellen, du hast das jetzt erobert und der Planet gehört dir und alle auf dem Planeten finden dich nicht so toll.
Ja, aber wenn du aber andere für dich vorschickst, ja, dann lieben sie sich trotzdem.
Na, kommt dann immer darauf an, wie du das machst, aber die haben meistens die größeren Aggressionen gegen die, die vorher angegriffen haben. Von daher passt
Okay.
das schon wieder. Aber ja, aber man kann es auch, wie gesagt, friedlich, du kannst auch behandeln machen. Ich habe auch schon oft das Spiel einfach so geschafft, dass ich mit einfachen Bündnissen verhindert habe, dass mich einer angreift und oder dass ich dann in Konflikte reinkomme und dann konnte man sich halt friedlich ausbreiten in der Zeit. Kannst du alles möglich machen, ist sehr, sehr viel möglich und macht Spaß zu spielen. Also, ich weiß nicht, ob es unter Linux klappt. Ich spiele es am Mac hat es auf jeden Fall geklappt. Gibt es bei Steam und macht auch in der Basisversion viel Spaß.
Ja, ich guck's mir mal. Ich pack's mir mal auf die Steam-Wunschliste und dann guck ich mal, ob ich da dafür Zeit. Also ich guck mal, ob ich da mal rein spiele. Weil Age of Empires vom Spielprinzip her ist es eigentlich ein cooles Spiel.
Ja, sonst kannst du dir auch ein paar YouTube-Videos angucken, ob es dir so gefällt.
Ja.
Aber ich fand es eigentlich ganz cool und so im Weltall fand ich ganz cool und
Und dann hast du bestimmt ein paar Online-Spiele auch letzter
ja.
Zeit
Ja.
gespielt.
Boah, heute bin ich ja nur in der Konsumspalte am Reden.
Ja, ne? Aber ich glaube, ja. Und, aber ich habe, und wenn du online gamest, dann brauchst du, habe ich gehört, einen neuen Browser.
Ach, genau. Nein. Dann muss man ja wahrscheinlich Chrome nehmen, weil alle anderen Browser sonst irgendwie nicht so hundertprozentig klappen.
Ja.
Aber ich nutze gerade vor allem auf meinem Linux-Rechner Brave. Und das ist natürlich ein alter Hut für alle, die irgendwie in der IT unterwegs sind. Ich finde den aber richtig gut. Und wenn ich Brave richtig verstanden habe, ist es halt ein Chromium. Nur, dass nicht der Google-Kram draufkommt, den man sonst von Chrome kennt, sondern dass die Brave-Entwickler ihren Kram draufpacken. Aber die Erweiterung und alles vom Chrome klappen alles wunderbar. Also eigentlich alles, was man haben will. Plus, dass er halt einen sehr großen Fokus auf Datenschutz und Ad-Tracking und sowas,
Genau.
Ad-Blocking, nicht Tracking, setzt. Und der macht Spaß. Also ich benutze ihn lieber als Chrome gerade und ja.
Ich habe eine Zeit lang Brave benutzt, aber das klappte halt mit diesen Adblocker halt gewisse Sachen halt nicht und dann bin ich wieder auf Firefox umgestiegen, aber auf einen Android. Also es gibt den Brave, gibt es auch auf einen Android und da benutze ich ihn halt statt den Chrome. Also warum auch immer, in der täglichen Arbeit. Das ist mir der Firefox dann doch lieber. Aber auf dem Android benutze ich dann auch den Brave. Und ja, ist auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall eine angenehme Alternative zu Chrome.
Definitiv,
Obwohl
ja.
Chromium ist auch eigentlich auch schon ganz, ganz cool.
Die,
Also,
ja.
ich glaube, WebEx war die einzige Online-Anwendung, wo ich wirklich ein Chrome installieren musste, was unter Chromium auch nicht funktioniert hat.
Ja, das ist auch, ja, das ist auch eine ganz schlimme Software.
Ja, aber das, genau, das spricht halt nicht für WebEx, sag mal so.
Ja. Nee, das Einzige, was ich bei Brave so ein bisschen komisch finde, ist zum einen, die haben so ein internes Werbesystem, das heißt, du kannst dir Werbung angucken im Browser und kriegst dafür irgend so eine Cryptocurrency. Das habe ich direkt abgeschaltet, da habe ich, also, nee, wollte ich nicht.
Genau, das
Und
ist halt, das habe ich auch abgeschaltet. Ich habe das den Sinn noch nicht so ganz verstanden.
ja, sie hängen halt ab und zu, je nachdem, bei GitHub oder auch bei Twitter mal ihre eigenen Spendenlinks rein, wo du, glaube ich, dieses Geld, was du über das andere Ding generiert hast, dann irgendwelchen Leuten spenden kannst. Was ich aber nicht mache, weil ich habe ja das andere, ich verdiene ja kein Geld beim Surfen. Ich muss mal gucken, ob man das auch abschalten kann. Die Links stören mich zwar nicht, aber ich finde das immer doof, wenn der Browser mir noch Sachen in die Webseite reinrendert, die ich eigentlich gar nicht haben will.
Ja. Aber
So.
dann, ich muss sagen, der Markt an Browsern wird wieder größer, ne?
Ja, aber ich habe das Gefühl, der Kampf ist einfach vorbei. Also, ich bin ja lange Zeit auch wieder bei Firefox gewesen, aber irgendwann landet man doch gerade, je nachdem, wie viel man da so im Frontend macht, im Chrome oder Chromium, ne? Das ist ja irgendwie
Ja.
gefühlt das Gleiche. Ich nutze am Mac persönlich, also privat, echt gerne Safari, aber auch nur, weil meine Anwendungsfälle nicht mit den Problemen kollidieren, die Safari so hat. Aber das ist auch keine Alternative. Dann gibt es jetzt den Edge, der ja
Aber
auch
das ist
eigentlich nur ein
Chrome auch.
Chromium ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch basierend auf Chromium, ne?
Ja, also eigentlich hat die Engine gewonnen und die anderen teilen sich so ein bisschen die Reste auf und ja, das ist irgendwie doof, aber man muss halt auch ehrlicherweise sagen, also wenn du Frontend-Sachen machst und du möchtest das ordentlich entwickeln und testen, musst du sowieso mit Chrome arbeiten, weil keine Ahnung, wie viel Prozent der Leute mit Chrome unterwegs sind und ja, es
Auch
ist halt dummerweise der beste Browser, muss man leider sagen.
heißt aber auch, dass für dich als Frontend-Entwickler Chromium keine Alternative ist, oder?
Doch, ich glaube, du kannst das schon machen. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was im Chromium für Webentwicklung fehlt. Ich hätte aber trotzdem immer auch noch mal im Chrome geguckt, einfach weil es der Standardbrowser für die meisten ist. Also
Ja.
ich würde, also ich. Wenn ich wirklich so reines Frontend mache für Endnutzer, und da muss ich jetzt auch zu sagen, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, dann würde ich immer in den Standardbrowsern bei mir auf der Maschine gucken und dann auch entsprechend schauen, dass ich das auch unter anderen Betriebssystemen mit den Standardbrowsern testen kann. Man hat zwar irgendwann so ein Gespür dafür, was funktioniert und was gut aussieht, aber man sollte halt trotzdem einmal vor allem mobil testen. Da gibt es so viele schlechte Anwendungen. Ja.
Ja, das ist, Aber jetzt komme ich dazu, können wir nochmal eine eigene Folge machen. Frontends unter Mobile und im Desktop. Denn ich glaube, eine Zeit lang war Mobile First und manchmal denke ich, wenn ich auf einem normalen Browser unterwegs bin, auf dem Desktop, da sieht man in Anwendungen an, dass sie Mobile First entwickelt worden sind und dann denkst du, okay, irgendwie ist das jetzt auch nicht optimal. Aber
Da würde ich aber widersprechen. Also jetzt haben wir es hier, das ist die Tür offen.
ja, die Tür ist offen und du gehst natürlich voll rein und.
Ich trete die ein, ne? Also wenn du versuchst, das sie zuzumachen. Ich finde, dass die meisten nicht richtig Mobile First machen. Das siehst du nämlich spätestens dann, wenn du dein iPhone oder dein Smartphone mal drehst und im Querformat verwendest, dass die meisten Seiten schon sofort an ihr Leistungslimit gekommen sind, weil nichts mehr bedienbar ist. Und wenn du dann ein Tablet hast und dann hast du entweder die Desktop-Variante oder so eine großgezogene Mobil-Variante. Und es geht ja bei Mobile First schon darum, dass du quasi, dass deine Anwendung sich anpasst. Und das heißt nicht nur, dass das irgendwie dargestellt wird in deinem Gerät, sondern eigentlich sollte auch das Menü, die ganze Benutzung an den neuen Use Case angepasst sein. Das ist, sagen wir mal, die Königsdisziplin.
Okay, aber das heißt, aber dann bedeutet aber eigentlich auch meiner kleinen Backend-Welt, dass vielleicht Mobile First halt vom Begriff her auch dann missverständlich ist, ne?
Also Mobile First macht man ja eigentlich, weil wenn du auf dem kleinsten Device anfängst, das passt jetzt nicht auf alle Anwendungen, aber auf dem kleinsten Gerät mit der kleinsten Auflösung wirst du nicht alle Funktionen draufpacken können.
Das stimmt.
Das heißt, du fängst mit einem geringeren Funktionsumfang an, den du aber natürlich für diese Nutzergruppe optimal darstellen musst. Du musst dir Gedanken machen, wo setze ich die Buttons hin? Was kann denn der Nutzer, der sein Handy in der Hand hat oder sein Smartphone, erreichen, wie mache ich das denn? Das musst du ja alles mit bedenken. Wie mache ich ein Menü, ja, damit das funktioniert bei dem und dass er das auch bedienen kann?
Genau, aber das mittlerweile tun das die Leute und verkaufen das halt als Mobile First. Also man muss jetzt, ich weiß, die Tür kriege ich nicht mehr zu, aber ich rede jetzt so aus End-User-Sicht mit bisschen IT-Erfahrung, wenn es auch nur Backend ist. Also die optimieren das halt auch wirklich für die Handys, für die Smartphones. Aber sobald du auf einem größeren Device unterwegs bist, dann werden die oft halt vergessen. Und wenn ich halt weiß, wie Softwareentwicklung manchmal funktioniert, dann denke ich mir so, das hat keiner mal nochmal auf dem Desktop nochmal oder auf dem Tablet halt angeschaut.
Wie gesagt, das Hauptproblem ist einfach, dass das nicht zu Ende gedacht wird. Weil, also, du hast ja trotzdem den Desktop-Nutzer. Oder du hast auf einmal, sagt Apple oder Samsung, hey, hier ist ein 12 Zoll, 13 Zoll Tablet. Dann macht es ja gar keinen Sinn mehr, mit einer iPad-Mini-Auflösung da unterwegs
Ja,
zu
das
sein,
stimmt.
sondern du hast was Größeres. Und du hast andere Bedienkonzepte, weil du auf dem Tablet wiederum anders klicken kannst. Du brauchst andere Klickbereiche. Und das wird überall, also das ist so mit vergessen, ne? Also die Leute machen Mobile First, das heißt irgendwie, ja, wir packen alles untereinander, der Nutzer kann ja scrollen. Aber ich finde, es ist gerade der UX-Part extrem wichtig, wenn du da mobil arbeitest, weil du bist in einem anderen Kontext unterwegs. Und das siehst du bei guten Apps. Schau dir mal Google Maps an auf verschiedenen Geräten, wie unterschiedlich das auch von der Bedienung und allem ist.
Ja, das ist
Ja.
halt die, da muss ich sagen, dass die Bedienung echt idiotensicher an der Stelle. Und das ist und die kriegen das echt gut hin. Also finde ich zumindest in meinen Use Cases, dass auf dem Desktop das dann so, also Desktop-like bedienbar ist und auf dem Smartphone halt Smartphone-like bedienbar ist. Ja. So, aber ich glaube, die Tür kriege ich nicht mehr zu, ne?
Nee, wir können die jetzt ganz vorsichtig.
Oh, wenn der Backend-Entwickler anfängt zu lästern, ne?
Ja, aber es ist halt. Ja.
Ja, ist in Ordnung. Nee, du, ist auch richtig gut, dass du das dagegen hältst. Ich habe ja auch nur gefährliches Halbwissen, was das angeht.
Ja, aber
Ja.
stimmt. So, ich rede so red ich ja über Backend. Nee,
Genau.
Quatsch. Also du hast ja auch Ahnung von Frontend so ein bisschen. Und hier ging es ja jetzt. Also ich glaube, Mobile First ist einfach das Problem, dass die Leute glauben, dass das heißt, fürs Handy optimieren. Und
Ja, und
das
eigentlich
ist
heißt
es
es
halt
ist,
nicht.
genau, das heißt ja Mobile First und nicht Mobile Only.
Genau.
Ja.
Also außer ich sag jetzt wirklich, meine App macht nur auf dem Smartphone Sinn, aber dann ist vielleicht das Web der falsche, dann habe ich eine App wahrscheinlich eher, als dass ich irgendwie im Browser arbeite.
Ja, aber ist das nicht mittlerweile so, da, okay, das ist wieder Tech, halt gefährliches Halbwissen, dass viele halt eine Webanwendung schreiben, aber da trotzdem das irgendwie als versuchen, als App zu installieren und dann das wie so eine Art Elektron dann auf dem Handy, das dann abgespielt wird.
Ja, das sind diese ganzen Apps, die keiner haben will. Also, jetzt muss ich ja sagen, jetzt werde ich ein bisschen. Also, das ist das Allerschlimmste für dich, was du machen kannst, weil du. Also, es gibt da gute Ansätze, ne? Also, ich finde, man kann auch, je nachdem, was man macht, mit so React Native oder sowas, weil die halt im Hintergrund versuchen, zumindest mobile Komponenten da zu erstellen, also passende native Komponenten, war das richtige Wort, zu erstellen. Aber es gibt halt auch die Ansätze, wo wirklich quasi nur so ein billiger Wrapper da drin ist und du dann anfängst, in deiner App den Browser zu starten. Und das finde ich ist so überflüssig. Dann brauche ich halt keine App, ne? Sondern eine App soll ja dieser angepasste Use Case sein, dass du sagst, jetzt weiß ich, der Nutzer ist mit dem Smartphone unterwegs, dann will er wahrscheinlich anders mit meinem Produkt interagieren, als wenn er das jetzt am Tablet oder am Desktop macht. Ich meine, das siehst du so, also du nutzt jetzt kein WhatsApp, aber bei der Sandra-App siehst du das ja auch.
Ja.
Die ist auch, je nachdem, wo du sie verwendest, einfach anders aufgeteilt, hat andere Menüpunkte oder
Genau, das ist halt.
Sachen versteckt, ja.
Und die Sandra-App halt ist halt, ich glaube, die Sonne, das ist halt alles native, ne? Das heißt, das ist halt, da gibt es eine Android-App. Ich glaube, ich meine, das ist auch eine richtige App ist. Dann bei iPhone ist es dasselbe. Und unter Desktop, also zumindest habe ich das auch eine Desktop-App halt dafür oder eine Desktop-Anwendung. Dafür. Deswegen. Also für die Zuschauer, die nicht wissen, was die Sandra-App ist. Das ist Keybase. Ist auch ein Messenger, wo man auch sich auf Krypt, also sich auf kryptische, also verschlüsselte Art und Weise halt kommunizieren kann. Und der Daniel hat das die Sandra-App genannt, weil wenn diese App halt in Notification schickt, dann weiß er, dass die Sandra sich meldet, weil ich wohl die Einzige bin mit dem er über Keybase. Ich weiß gar nicht, wie wir Keybase gekommen sind. Ich glaube, wir haben eine App gesucht, die auf dem Handy und auf dem Desktop funktioniert, ne?
Echt? Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwann war es halt die Sandra-App und seitdem habe ich das
Tja.
immer.
Ja, oder du wolltest mit mir über WhatsApp, wo ich gesagt habe, ich habe aber kein WhatsApp und dann mussten Alternativen her.
Genau, und seitdem, aber Keybase ist okay, also es erfüllt seinen Zweck.
Ja, genau, ja.
Ja.
Also ich finde Keybase eigentlich ganz. Auch schon wieder der zweite Schlenker. Wir sind heute echt gut. Was bei Keybase halt cool ist, du hast eine eigene Desktop-App dazu und das funktioniert halt egal. Also das Kommunizieren zwischen Smartphone und Desktop und sowas, das sind eigene Apps, das funktioniert wunderbar. Und bei Signal oder WhatsApp, dann hab ich dieses lästige QR-Code scannen, beziehungsweise ich muss das jedes Mal in der App halt freischalten, dass ich das auch unter Desktop nutzen möchte. Und da wird das im Endeffekt nicht gemacht. Deswegen finde ich das von Keybase die Lösung da schon viel cooler.
Ja, tut einfach. Ich finde das war manchmal, also ich finde das schade, dass ich meinen Benutzernamen nicht ändern kann, so ohne weiteres,
Ja,
aber.
ich hatte mich schon gewundert. Dass du, glaub, du musst aber einen neuen Account dann anlegen, ne?
Ja, vielleicht mache ich das noch. Mal gucken. Aber ich habe jetzt ja Follower bei Keybase. Das wäre doch schade, die verliere ich doch dann alle.
Ja, und dann kriegst dann die checken, dass du dann nochmal umgezogen bist. Ich habe es bei Twitter gemacht. Ich habe bei Twitter mir auch damals auch einen neuen Account gemacht.
Ich habe
Und
einfach
ja.
nur umbenannt. Das ging super.
Ja, das hat ja. Ja, ich habe gesehen, die alten Links funktionieren dann nicht mehr zu den Tweets zu den alten, aber na gut, dann müssen sie
Ach
durch.
ja, das
Irgendwas
ist
ist ja
okay.
immer.
Ja, eben. Eben.
Deswegen alles gut.
Ja.
Ja, da verlassen wir mal die Online-Welt und kommen mal zur Offline-Welt.
Genau.
Ja, ich spiele jetzt ja in meiner Rentner-Simulation, komme ich jetzt viel mehr zu Brettspiele-Spiel. Und bei der letzten Brettspielrunde wurde Scotland Yard rausgepackt. Das war mal Spiel des Jahres, glaube ich, 83 oder 86, müsste ich nochmal nachlesen. Und ja, das war so ein bisschen zurück in die Zukunft, in dem Sinne für die Vergangenheit, wo man Jugendlicher war. Das habe ich als Jugendlicher aufgezockt. Und ja, ich war Mist, also. Weiß den Regeln. Das ist, ich glaube, das war einer der ersten kooperativen Spiele, kann man das so sagen?
Das ist möglich, aber ich bin da jetzt echt nicht drin. Also ich habe
Ja.
es schon
Also
sehr lange
zumindest
nicht
ist
mehr
aus
gespielt.
in meiner Erinnerung ist das erste kooperative Spiel, was ich so gespielt habe. Und zwar einer von den Spielern ist Mr. X. Der muss sich halt in London halt verstecken und mit Bahn, Taxi oder Bus fahren. Also U-Bahn in dem Sinne. Und da gibt es eine Gruppe von Detektiven, die müssen halt versuchen, Mr. X halt zu fangen, indem sie halt auf demselben Feld dann stehen, wo Mr. X ist, dann muss er sich zu erkennen geben. Ja, wo findet man das heraus? Mr. X muss sich halt alle paar Züge halt mal zeigen, wo er ist. Und die Spieler wissen halt, welche Züge gemacht hat, als ob du mit dem Bus gefahren bist oder mit dem Taxi. Ja, und ich habe das, ja, ich war in der ersten Runde Mr. X, habe ich natürlich voll verkackt. In der zweiten Runde war ich mit den Detektiven, da habe ich es auch verkackt, haben wir den Mr. X nämlich nicht hingekriegt, also nicht gefangen bekommen. Und das war recht spaßig. Ja, das hat aber dazu geführt, dass ich dann noch ein bisschen mich das Thema eingenördet habe und geguckt, ja, 86, 80er, das ist ja schon was her. Was gibt der Markt halt noch her vom Spielprinzip her? Und dann 2004 kam dann Mr. X Jagd durch Europa raus. Und das ist eigentlich Scotland Yard, nur nicht bezogen auf London, sondern auf komplett Europa mit modifizierten Spielregeln. Das wird auch nicht mehr aufgelegt. Das muss man sich bei gebraucht bei eBay oder Kleinanzeigen irgendwie besorgen. Und leider habe ich das noch nicht gespielt. Ich hoffe, dass morgen Abend wir dafür Zeit finden. Das ist nämlich erst gestern gekommen. Und was vom Spielprinzip auch ähnlich ist, aber wo man gegeneinander spielt, ist Agentenjagd von Schmidt-Spiele. Und da bin ich mal gespannt, da kommt da, das wird mit einer App zusammengespielt. Und da muss man auch einen Spion suchen, aber man spielt gegeneinander die Agenten. Und der Spion wird halt von der App halt gespielt. Und deswegen, mit Hilfe von Informanten, kriegt man Hinweise, wo man rausfinden muss, wo der Spion halt ist. Einen Moment, ich muss mal kurz abhusten. So, bin ich wieder da. Ja, also, das sind so zwei Brettspiele, die von Spielprinzip Scotland Yard am nächsten kommen. Bin ich mal gespannt, ob sie meine Erwartungshaltung dann erfüllen.
Ja, Scotland Yard muss ich auch nochmal spielen. Das habe ich echt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Da war ich noch ziemlich klein, glaube ich, als ich das gespielt habe, ja.
Ja, vielleicht können wir am Samstag, wir haben Mr. X zur Jagd
Aber du
durch
hast auch
Europa.
Podcast gehört, ne?
Bitte?
Du
Ja,
hast auch
genau,
Podcast.
Podcast habe ich auch gehört. Ist schon was länger her. Aber das ist nochmal bei mir in den Sinn gekommen, weil es wurde nämlich für den Deutschen Reporterinnenpreis nominiert. Und zwar Cui Bono von StudioWomens.de. Und der Untertitel ist What the fuck happens to Ken Jebsen? Und da wird innerhalb von 6 Folgen halt der Werdegang von Ken Jebsen halt aufgezogen, wie er halt zu diesem Verschwörungstheoretiker geworden ist. Und auch hinterfragt, auch mit Interviews geführt mit Leuten, die ihn halt in den, mit denen halt Sendungen gemacht hat. Ich glaube, auf WDR ist er eine Zeit lang gelaufen und wo er sich halt so radikalisiert hat. Und dann merkt man halt auch, das, was er an Fragen stellt, anderen oder anderen vorwirft, das kann man eigentlich auch selber halt vorwerfen. Fand ich interessant, denn wo ich mit Ken Jebsen das erste Mal in Berührung kam, da wurde eigentlich, also da wurde er eigentlich auch gehypt, von wegen, Herr Cool, eigentlich mein Reporter, der alles mal in Frage stellt, aber dann ist er halt ein bisschen abgedriftet oder ein bisschen viel abgedriftet. Und dieser Podcast geht halt in, ich glaube, 6 Folgen, sind jeweils eine halbe Stunde, so, das ist nicht ganz gut durchzuhören. Geht halt sein Werdegang und wie es dazu kommen ist, dass er so ist, wie er ist. Ich glaube, von Ken Jebsen hört man gar nichts mehr so richtig, ne?
Ich habe schon früher ganz selten was von ihm gehört. Ich habe den, glaube ich, immer geschickt ausgefiltert. Also, ich weiß, wer das ist. Ich habe auch mal irgendwas über den gelesen. Aber normalerweise ist der, findet der bei mir in meiner Filterblase nicht statt.
Ja. Gut, in meiner Filterblase ist dann öfters vorgekommen. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Weiß ich
Oh
nicht.
weh, oh weh, oh
Nee.
weh. Und das in der 13. Folge,
Oh,
huiuiui.
ja, ich glaube, das wird schon wieder so eine Schockfolge. Nein, wird es nicht. Nee, aber ich fand das halt interessant, wie so Verschwörungstheorien halt und wie Leute halt da abdriften. Und dann, ja, Dann ein Beispiel von Ken Nipsen.
Ja, spannend.
Ja. Ja, dann wären wir schon wieder so weit.
Hast du eigentlich mitbekommen, dass wir Verbindungsabbrüche hatten?
Ja, habe ich, aber ich habe das mal einfach, weil ich das wusste, dass es kommt, habe ich einfach mal abgewartet. Dann bin ich mal gespannt, wie du das jetzt mit dem Schneiden hinkriegst.
Ja, heute hört ihr auf jeden Fall Sandras Aufnahme, weil bei mir fehlen Stücke. Aber wir kriegen das hin. Also ich habe es versucht zu überspielen, aber ja, das mein lieber Internetanbieter mag mich heute gar nicht. Das
ja. Schon du wirst aber, okay, ist ein bisschen Technikblubberer, aber das müssen die Zuhörer durch. Studio Link komprimiert ja meine Aufnahme sowieso bei dir auf der Platte. Vielleicht müssen wir mal gucken, ob wir das generell so machen, dass du deine Aufnahme von deiner Platte nimmst und meine Aufnahme von meiner Platte. Und dann, ja.
Das habe ich bis jetzt immer nicht gemacht, weil ich fand die Audioqualität von beiden okay.
Ja, okay.
Aber heute nehme ich einfach beide von dir und
okay.
Das ist dann die Realität.
Okay,
also gut. Wenn du nachher noch was reinsprechen willst, kannst du das noch. Ja, also
nein,
wenn
nein,
die Folge
nein.
auf einmal 3 Stunden dauert, dann liegt das daran, dass die Sandra.
Nein, alles gut.
Ja, genau. Sehr schön.
Ja, dann würde ich sagen, in 2 Wochen wieder, ne? Jetzt, wo
oder
wir uns
drei,
in den Rhythmus noch eingegroovt haben.
Mal gucken, wir müssen ja schauen. Wir brauchen Themen, ne? Also die Themenspalte.
Hallo, die Themenspalte ist noch gut gefüllt. Also bis Ende des Jahres kriegen wir das noch rum.
Bis Ende? Uiuiuiui.
Nee, ich, ja, keine Sorge. Also, ich will ja auch nichts androhen. Aber ich freue mich auf den Samstag. Und dann bin ich auf die Zimtschnecken gespannt.
Uiuiui,
ich werde berichten. Druck. Ich werde berichten. Ja. Und dann würde ich sagen, euch eine gute Zeit. Gerne uns auf Twitter, Discord anquatschen, Feedback geben, Hörerwünsche äußern. Ich verspreche nur nicht, wann sie dran kommen.
Aber momentan kommen die schnell hoch, ne? Also da muss
ich
schon sagen, es gibt noch das Tastaturenthema, aber das ist ja quasi Anteporters.
Ja, das ist, genau. Ich hoffe mal, dass ich demnächst mal. Obwohl, ich gucke mir erstmal den Vortrag an und dann können wir dann noch drüber reden, ob wir dann nicht wirklich noch einen Gast dazu holen.
Ja, oder wir machen eine Folge. Oder wir finden eine Variante.
Ja,
das
genau.
Ist, also in diesem Jahrzehnt halte ich das durchaus für realistisch.
Ja, halte ich auch für realistisch.
Ja. Gut, Sandra, dann, das war mal wieder eine Freude mit dir.
Ja, die Freude war auf meiner Seite. Grüße an die Lokopädin.
Genau, mal
und dann,
wieder. Und
ich bin mal gespannt, was ich da für Feedback wieder kriege. Nur positiv.
Tja, und ja. Ja, wie du schon gesagt hast, den Hörern eine schöne Woche und eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Und markiert euch den 17.12. 19 Uhr schon mal für den Weihnachtspunsch im Discord. Und am besten schon direkt jetzt mal sich um den Account kümmern, dann seid ihr schon drin und könnt auch direkt euer Wunschthema uns mitteilen. Ja.
Also genau. Nicht für den Weihnachtspunsch, sondern für den Podcast. So, ich glaube, der Daniel ist jetzt wirklich weg. Ja, dann auch von meiner Seite euch einen schönen Abend, schönen Tag oder Woche, welche Uhrzeit ihr habt und dann bis zum nächsten Mal.
Und nochmal am Ende einen schönen Unterbrecher bekommen.
Ja, ich hab doch super noch das beendet, oder?
Kann sein, ich habe ja nichts gehört. Total komisch, ich habe nur Upstream. Wenn da jemand eine Lösung kennt, warum ich nur Upstream, aber keinen Downstream habe, Vodafone, Kabelgedöns, der Hörer des Monats, der ist noch frei, ne? Alles klar, wir wünschen euch was, macht's gut und bis bald.
Bis bald, tschüss.